Corona-Ausschusssitzung Nummer 86. Rainer Füllmich im Interview auf Bittl TV.
Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bittl TV einfach anders. Das waren ein paar Impressionen aus Hamburg vom 8.1. Man schätzt ca. 25.000 Menschen, die ganz klar auf die Straße gegangen sind. Immer mehr solche Bilder zu sehen auf der ganzen Welt. Und ich glaube, es tut einfach gut, solche Bilder zu sehen. Ich freue mich natürlich heute, Corona-Ausschusssitzung 86. Wir nähern uns langsam aber sicher an die 100. Da gibt es dann wahrscheinlich eine Jubiläumssendung mit rein, mit Torte und weiß ich nicht was. Mal gucken. Ja, wir sind schon 7.400, die zuschauen, Wahnsinn. Ich denke, heute könnten wir vielleicht einen Rekord schaffen. Fleißig teilen, Twitch haben, bin ich gesperrt. Die mögen mich nicht so. Ich bin da 7 Tage gesperrt, aber nächste Woche bin ich wieder dabei und deshalb auf den anderen Plattformen. So, jetzt freue ich mich auf Rainer. Mal schauen, ob er das Mikro eingeschaltet hat, natürlich. Hallo Rainer.
Hi. Moin, moin.
Moin, moin. Alles gut.
Alles gut. Der berühmte Corona-Anfall ist vorbei. War wohl doch nur eine
wie heißt die neue Mutante? Das war eine Flurona. Flurona war das.
Das muss unbedingt die klingonische Variante sein. Das klingt eigentlich am besten, finde ich. Oder die Borg-Variante.
Die Borg war auch nicht schlecht. Star Trek. Aber wir haben neue schon wieder aus Zypern. Gibt es neue? Delta Kron heißt sie, glaube ich. Genau, Delta Kron.
Ja. Oder auch die Bullshit-Variante genannt.
Bullshit-Variante wäre auch nicht schlecht. Wir können mal vorschlagen, die nächste Variante heißt Bullshit. Mal schauen, ob dann der eine oder andere merkt, scheiße, die wollen uns verarschen. Hey, wie war es am Freitag?
Ich glaube, das war mit das Spannendste, was wir bisher hatten. Schlicht deshalb, weil wir ein paar Leute dabei hatten, die erstens enorm sachkundig sind und fachkundig sind und zweitens auch menschlich absolut authentisch rüberkommen. Natürlich ganz oben ist Mike Jeden, der immer wieder betont hat, das, was er hier erzählt, ist nicht seine Arbeit, sondern ist die Arbeit von 4 oder 5 Wissenschaftlern, die hier zusammengewirkt haben, eine ukrainische Wissenschaftlerin und ein Engländer und noch ein paar, der aber wahrscheinlich der beste Botschafter dieser Message sein kann. Aber da kommen wir gleich drauf. Ernst Wolf hat den Anfang gemacht, der war überraschend da, der war gar nicht eingeplant, das war aber auch extrem wichtig. Und Dr. Lee Merritt, auch unfassbar gut, eine ehemalige Navy-Ärztin, die eigentlich schon pensioniert sein könnte, aber die weitermacht jetzt. Und genauso wie Mike Jeden, genauso wie Dr. Robert Malone inzwischen sehr, sehr deutliche Worte findet.
Also ich weiß nur, bei Mike Jeden, das wurde gerade auch, das glaube ich, alles simultan übersetzt. Und da gibt es ja diesen Corona-Ausschuss-Telegram-Kanal, wo die Anhörung alles schön schneidet. Und das habe ich auch schon in meinen Kanal gestellt, glaube ich, 2,5 Stunden, alles synchron. Es lohnt sich, das mal anzuschauen. Du wirst es dann jetzt zusammenfassen. Mike Jeden habe ich auch spontan ab und zu Kontakt. Das ist natürlich krass, wenn man weiß, was das für einen Hintergrund hat, dieser Mensch. Und jetzt, was sie für Aussagen trifft.
Ja, der kommt letztlich von der anderen Seite, aber auch Dr. Robert Malone kommt von der anderen Seite. Die waren beide am Anfang noch ein bisschen vorsichtig, Mike weniger als Robert Malone, aber inzwischen nehmen die kein Blatt mehr vor den Mund und sagen, es gibt nur einen Weg, Leute, ihr müsst aufstehen. Das hier ist eine Katastrophe, es geht um Leben und Tod und das ist so.
Ja. Natürlich krasse Aussage. Ernst Wolf finde ich natürlich auch ein toller Mensch, der weiß sehr viel über die ganze Finanzsystem. Mit dem hast du, glaube ich, angefangen. Ist nicht nur schön, was er zu berichten hat. Wie hast du ihn wahrgenommen?
Also im Zentrum unseres Criminal Trials, und da werden sich Zivile noch, also Schadensersatzverfahren anschließen, ist die Tatsache oder steht das Faktum, dass diese Corona-Pandemie eine inszenierte Pandemie ist und dass sie insbesondere dazu dient, abzulenken von den Finanzverbrechen der Finanzmafia, die mindestens die letzten Jahrzehnte, wahrscheinlich viel länger, aber die letzten Jahrzehnte können wir genau nachweisen, uns und alle anderen, also Europa und auch alle anderen Länder, ausgeplündert haben nach Strich und Faden. Ich sage das aus ja, fast unmittelbarer Kenntnis. Ich bin ja ausgestiegen, als ich Anfang der 90er gesehen habe, dass die Deutsche Bank vor gar nichts zurückschreckt, wenn es um Geld geht. Die waren maßgeblich beteiligt an diesen ganzen Schweinereien. Eigentlich hätte das Ganze explodieren müssen mit der Finanz- und Wirtschaftskrise von vor 11 Jahren. Wird sicher kein Zufall sein, dass genau damals auch die Schweinegrippe inszeniert wurde, wie wir ja wissen inzwischen. Die ist nun wirklich inszeniert worden. Kronzeuge Nummer eins dafür ist Dr. Wodak, der das damals mithilfe seiner noch zur Verfügung stehenden politischen Kräfte aufdecken konnte. Am Ende war es eben eine milde Grippe. Das hier ist ein Stück weitergegangen. Inzwischen, es ist nicht nach einem Jahr implodiert, es beginnt jetzt zu implodieren. Das sind 2 Jahre jetzt. Und im Zentrum steht aber, das muss man immer wieder sich klar machen, stehen die Finanzverbrecher, von denen einer jetzt unser Bundeskanzler geworden ist. Wunderbar. Und das davon musste abgelenkt werden. Ne? Es wäre alles aufgeflogen, es wäre schon vor 11 Jahren alles aufgeflogen. Damals haben die beiden entscheidenden Protagonisten in Deutschland, Steinbrück und Merkel, einfach ein paar dicke Backen gemacht, gesagt, oh, das wird nie wieder passieren. Wir werden alle zur Verantwortung ziehen. Es ist keiner zur Verantwortung gezogen worden, sondern das Gelddrucken ging los und seitdem marschieren auch diese beiden im Gleichschritt mit den Verbrechern. Also das hat Ernst Wolf uns nochmal vor Augen geführt, dass es hier jetzt darum geht, eine von denen gesteuerte Implosion des Finanzsystems herbeizuführen, damit sie dann im Anschluss an diese Implosion ihre digitalen Currencies, ihre digitalen Währungen oder die zentrale digitale Währung, die dann von einer Weltbank aus gesteuert wird, Weltzentralbank ausgesteuert wird, damit sie das einführen können. Und das ist auch etwas, vor dem uns die Investmentbanker gewarnt haben. Auch Catherine Austin Fitz sagen, das ist das, was auf jeden Fall verhindert werden muss. Die Einführung dieser digitalen Währung, auch die Einführung des digitalen Passes, der heißt zwar Impfpass, das geht aber um was ganz anderes als um Impfungen. Es geht um reine Kontrolle, die totale Überwachung. Und davor hat Ernst Wolf uns nochmal gewarnt. Er hat das nochmal so, er hat uns nochmal so eine kleine Outline gegeben. Er sagt, 2016, das Ganze fing ja in 2009, 10 an, als die ganzen Gelddruckmaschinen angeworfen wurden und als man dann im Zuge der Finanzkrise plötzlich auch noch eine Eurokrise hatte, alles inszeniert. Am Beispiel Griechenland sieht man, wie die Bande hier versucht, alles auseinanderzunehmen. Griechenland ist ja faktisch verkauft worden damals, die Flughäfen, die Häfen an die Chinesen und andere verkauft worden, Inseln wurden verkauft. Das werden wir alles zurückbekommen, aber da sieht man, wo die Reise hingeht. Das war quasi die Generalprobe. 2016 gab es dann einen Versuch, aus dieser Gelddruckmaschine auszusteigen. Da hat man langsam diese Gelddruckerei versucht zurückzuführen. Das hat aber nicht geklappt. Es führte in 2018 zu einem weiteren Crash. Wir haben es hier, so hat es Ernst Wolf gesagt, mit einem Frontalangriff auf den Mittelstand zu tun. Der Mittelstand soll vernichtet werden zum Vorteil der Plattformökonomie, allen voran natürlich zum Vorteil von Amazon. Inzwischen wissen wir, dass all diese Silicon Valley-Gründungen maßgeblich unter Beteiligung des Military Industrial Complex, auch der Geheimdienste gegründet wurden, dass die daran beteiligt sind. Diese Plattformökonomie soll zur Zentralisierung dienen, so wie alles der Zentralisierung dient. Wir haben dann eine Weltbank, eine digitale Währung und einen Pass, über den wir bis in jeden Winkel unseres Lebens nachzuvollziehen sind. Auch die Zentralbanken, sagt Ernst Wolf, hängen inzwischen an der Leine der digitalen Spieler. Wer sind die digitalen Spieler, in die hier sehr viel Geld über die Finanzkriminellen hineingepumpt wurden? Na, das sind Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet. Das sind aber auch die Finanzkonzerne, über die das ganze Geld da reingespült wird, nämlich BlackRock und Vanguard. Daten sind inzwischen mindestens so wichtig wie das Geld. Das ist vielleicht das neue Gold, so hat es Ernst Wolf formuliert. Der Vorteil oder die gute Nachricht ist, wir sind hier in einer Übergangsphase. Die sind noch nicht so weit. Ihr digitales Zentralbankgeld ist noch nicht so weit. Sie kriegen es noch nicht ganz rund. Wenn man es öffentlich machen würde, was da wirklich dahinter steckt, dann würde ein ganz überwiegender Teil der Bevölkerung das natürlich ablehnen, denn diese totale Kontrolle will keiner. Aber Ernst Wolf sagt, die Amerikaner haben schon, es gibt, findet da gerade ein Wettrennen zwischen den USA und China statt. Wer hat denn den Fuß, in der Tür, wenn es um diese digitalen Währungen geht. Es gibt auch schon in der Ostkaribik, in den Bahamas, da gibt es offenbar schon ein paar Dry Runs, also so ein paar Übungsfälle, wo man mit solchen digitalen Währungen arbeitet. Der Sand Dollar, der wurde schon mal für 300.000 Leute eingespielt. Aber er sagt, glücklicherweise sind die noch nicht ganz so weit. Die brauchen noch ein bisschen. Wenn wir sie jetzt also stoppen, dann wird das System einkrachen. Beteiligt sind natürlich auch die üblichen Verdächtigen, George Soros mit seiner Open Society, Bill und Melinda Gates Foundation, dann gibt es dann wie immer. Ne? Dann gibt's
Überraschung!
Dann auf WEF-Basis, also Better Than Cash Alliance, aber es ist alles noch nicht spruchreif. Es hat so, das ist die gute Nachricht, es hat nie eine Zeit gegeben, weil jetzt doch immer mehr Leute aufwachen. Es hat nie eine Zeit gegeben, sagt Ernst Wolf, die besser war, um diese Sachen an die Öffentlichkeit zu bringen, um die Aufklärung wirklich umfassend gelingen zu lassen, sodass all die Lügen, denen wir in den letzten Jahrzehnten mindestens zum Opfer gefallen sind. Unser Freund Michael Swinwood ist Anfang 70, der sagt, ach du Scheiße, ich bin die ganze Zeit belogen worden. So geht es uns allen. Die meisten von uns sind noch nicht 73 oder so, aber wir sind hier die ganze Zeit in fast jeder Beziehung belogen worden. Auch Martin Schwab habe ich ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen und gesagt, ich glaube hier nichts mehr. Das Russland-Bild ist falsch, das US-Bild ist falsch, alles ist falsch. Auf der anderen Seite findet in Wahrheit ein Verzweiflungskampf statt. Die sind am Ende, die haben alles, was sie hatten, ausgespielt und eigentlich, wie vorhin schon gesagt, wären die in der Wirtschaftskrise 2009 und 10 in die Luft geflogen. Und das haben sie nur mit viel Gelddrucken wieder hingekriegt, aber auch nur vorübergehend. Dann das nächste Mal im September 2019, haben wir auch schon öfter angesprochen, dass das wohl eine wichtige Markierung war. Und jetzt sind sie in einen Frühstart reingedrückt worden. Diese Corona-Nummer war zwar geplant. Wir wissen, das Dark Winter vor 20 Jahren hat das wohl eingeleitet. Dann dieser Lockstep-Rockefeller-Krempel vor 10 Jahren. Das ist alles minutiös geplant worden. Aber ein bisschen zu früh ist es passiert, weil ihnen jetzt schon ihr Verbrecherspiel um die Ohren geflogen ist. Und da ist unsere Chance. So, das war die Einleitung.
Hast du ihn gefragt, was Möglichkeiten sind, was wir tun können oder wo sieht er selber Lösungsansätze?
Ich glaube, sein wichtigster Ansatz, und dem stimme ich inzwischen vorbehaltlos zu, ist der, das muss alles an die Öffentlichkeit. Es ist okay, dass es erstmal nur in Anführungsstrichen unter uns bleibt, also im Widerstand. Denn wir dürfen nicht vergessen, der Widerstand hier in Deutschland mag ein bisschen kleiner sein, aber so 20-30% werden es immer sein. Der Widerstand in den USA, der mindestens so gut informiert ist wie wir, der beträgt locker 50% oder mehr. Also wenn wir dann uns vor Augen führen, dass die guten Leute alle auf unserer Seite sind, also die, die Befehle befolgen, das sind ganz gewiss nicht die guten Leute, sondern die anderen sind es. Die sind alle auf unserer Seite und mit denen wird diese Aufklärung gelingen. Gleichzeitig arbeiten so viele Stellen schon an der Bildung von Parallelgesellschaften, Gesundheit, Bildung, Justiz. Ja. Justiz in den USA geht es schon los. Die sondern sich ab von den Bar, von den offiziellen Anwaltsvereinigungen und bauen ihr eigenes Ding auf, hat Anna Garner mir gerade erzählt. Da passiert sehr, sehr viel im Moment in die richtige Richtung. Wir haben ja später noch mit der früheren Navy-Chirurgin Dr. Lee Merritt gesprochen. Die sagte, die Leute, die am meisten wissen, es sind Leute, die aus der Geheimdienst- oder Streitkräfte-Community kommen. Ich weiß nicht, es haben, glaube ich, auch in Deutschland einige Leute mitbekommen. Es gibt eine Airline in den USA, das ist Southwest Airlines. Und da haben sich die Piloten, das sind fast alles frühere Kampfflieger, da haben sich die Piloten hingestellt und haben gesagt, wir machen hier einfach nicht mehr mit und wir werden uns nicht impfen lassen. So, das ist auch durchgegangen. Die sind nicht gezwungen worden, sich impfen zu lassen, sonst wäre nämlich die ganze Airline plötzlich grounded gewesen. Aber das ist nicht alles. Lee Merritt sagt, es gibt da insbesondere die Spezialkräfte, also die Navy SEALs, die machen auch nicht mit. Warum machen die nicht mit? Sie sagt, ja, diese Leute, wie auch die Piloten, die sind natürlich mehr als nur Muscles. Die sind nicht nur stark und deswegen körperlich gefährlich, sondern die haben einfach mehr drauf. Und die durchblicken alles, was passiert. Sie haben natürlich auch bessere Informationsquellen als wir. Und die können dann die Dots zusammenbauen. Und das ist der Grund, warum es auch und insbesondere in den Streitkräften einen enormen Widerstand gibt, der bei uns gar nicht so richtig berichtet wird in den USA, aber durchaus bis rein in die Mainstream-Medien geht. Tucker Carlson von Fox News berichtet da jedenfalls regelmäßig drüber.
Es ist natürlich schon so, das merke ich hier auch, da also Amerika ganz ein anderes Kaliber hat, auch wenn im Mainstream-Medien ganz anders jetzt auch berichtet wird. Da ist in Europa noch nicht viel zu sehen, aber nach wie vor kann man zuversichtlich sein. Ich habe heute das schon mal erwähnt im Livestream, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach dieses Bargeld, dass wir wirklich Bargeld benutzen, so oft wie möglich und auch wenn es ein bisschen unbequemer ist, wegkommen von diesen Kreditkarten, genau dort wollen sie uns natürlich hineinpushen. Dass sie sagen, hey Leute, wo ist das Problem? Du zahlst sowieso nur noch mit Kreditkarten, dann können wir doch das Bargeld auch gleich abschaffen. Und da müssen wir umdenken, dass wir sagen, nee, ich zahle Cash. Und dann, glaube ich, hat das auch einen Einfluss auf die ganze Industrie und Wirtschaft.
Ja, und das muss man muss sich nur vor Augen führen, wozu führt denn das, wenn wir hier tatsächlich eine einzige digitale Währung haben, kombiniert mit diesem digitalen Pass, dann sind wir jederzeit überwachbar. Wir bekommen dann vielleicht 10 Kilometer Umkreis zugeteilt. Aus diesem Umkreis dürfen wir nur raus, wenn wir uns wohlverhalten oder eben nicht raus. Wenn wir das überschreiten, dann kann uns, sie sind noch nicht so weit wohlgemerkt, ne? Aber das ist deren irre Vorstellung. Dann kann uns der Zugriff auf unser Geld unmöglich gemacht werden. Dann schneidet man uns ab vom Zugriff auf unser eigenes Geld. Also diese Horrorvision darf unter keinen Umständen wahr werden. Selbst wenn sie wahr wird, können wir es immer noch umkehren. Aber wir sollten jetzt, so sagt Catherine Austin Fitz, so sagt auch Ernst Wolf, wir sollten jetzt die Gelegenheit nutzen, während hier alles aufwacht, diese Erkenntnisse einer möglichst breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Denn du hast es ja eben im Eingang auch gezeigt, auch in Hamburg, und Hamburg ist eigentlich eine konservative Stadt, ich habe selbst da mal als Anwalt gearbeitet, auch in Hamburg hören die Leute nicht mehr auf. Sie gehen auf die Straße und lassen sich nicht mehr einbremsen. Und so ist es überall.
Das ist definitiv so. Was war dein zweiter Gast?
Eigentlich war das der erste, das war Werner Bergholz. Und zwar hatten wir ja beim letzten Mal die Ehefrau von Matthew Arrett, Cynthia Chung, die uns viel zu der eigentlich nach ihrer Meinung unerschöpflichen Energie auf der Welt erzählt hat. Und da hatte Professor Bergholz, der ist Professor für Elektrotechnik mit Schwerpunkt Qualitäts- und Risikomanagement an der Jakobs-Universität in Bremen gewesen. Und vor seiner Berufung war er 17 Jahre im Management der Chipproduktion bei der Firma Siemens tätig. Der kennt sich also aus, auch mit Energie, auch mit Atomenergie. Und das war ja einer der Punkte, wo wir eine Menge Zuschriften bekommen haben, wo eine Menge Leute gesagt haben, oh, das ist aber ein bisschen sehr rosig, was sie uns da schildert. Und das mit der Atomenergie, ob das so eine gute Idee ist, auch wenn man das über diese Brütertechnik jetzt macht, ob die wirklich so viel weniger gefährlich ist, wir wissen es nicht. Und da wollte Werner Bergholz noch ein bisschen was zu sagen, das hat er auch getan. Und er hat erklärt, also seiner Meinung nach ist die Sache mit der Atomenergie nicht so eine dolle Idee, sondern die Renewables, über die sich Cynthia Chung nicht lustig gemacht hat, aber wo sie meinte, die können wir nicht gebrauchen, sondern die Atomenergie ist viel besser. Da sagt er, da lohnt aber doch nochmal ein genauerer Blick. Die erneuerbaren Energien sind schon alle verfügbar. Allerdings, darüber besteht Einigkeit, Energieerzeugung und Mengen, die der Bevölkerung zur Verfügung stehen, sind ein sehr guter Indikator für den Wohlstand. Wenn wir also genug Energie haben, dann haben wir regelmäßig auch eine Gesellschaft mit einem hohen Wohlstand. Aber, da ist er dann nochmal auf Ihre Kernenergie zurückgekommen, die Uranvorräte, die man ja so oder so braucht für Atomenergie, für Kernenergie, die reichen sowieso bloß noch, sagt er, für die nächsten 50 bis 150 Jahre. Und wenn man so, wie sie es vorgeschlagen hat, alle paar Tage ein neues AKW baut, dann werden sie noch ein bisschen weniger lange reichen. Auch die Sache mit der Brütertechnologie, so richtig klasse sei das alles nicht, erinnert da an Tschernobyl, das wusste er noch ziemlich genau, er hat damals in Bayern gewohnt. Damals konnte man die Pilze nicht mehr essen aus dem Wald und Wildtiere wurden auch nicht mehr freigegeben. Und er sagt, da hatte man richtig viel Glück, denn in Tschernobyl sind nur 1% des ganzen Atommülls sozusagen in die Umwelt gelangt. Und das hat schon gereicht, um weite Landstriche kaputt zu machen. Wie wohlgemerkt, aufgrund der Winde ist das Ganze bis nach Bayern gelangt, bis nach Süddeutschland jedenfalls. Fukushima, sagt er, das war die nächste große Katastrophe in Japan. Die hatten Riesenglück, weil der Wind aus dem Westen kam. Ein großer Teil des Fallouts ist deshalb des radioaktiven Fallouts ist deshalb im Pazifik gelandet. Sonst wäre Tokio, da habe ich ja auch mal gelebt, mit 50 Millionen Metropolbewohnern, sonst wäre Tokio wahrscheinlich massiv in die Knie gegangen. Ich kann das nicht beurteilen, aber auf den ersten Blick hat man schon das Gefühl, dass erneuerbare Energien möglicherweise mehr Sinn machen als die Atomenergie. Er sagte, das, was wir jetzt schon haben, also wir haben Windenergie, wir haben Solarenergie, man könnte vielleicht auch noch an die Wasserstoffproduktion als Speicher denken, aber das, was wir jetzt schon haben, das würde eigentlich auch schon ganz gut Sinn machen. Wenn die Kernenergie so genutzt werden würde, wie sie es vorschlägt, also Cynthia Chang es vorschlägt, dann müsste man 1 Cent pro Kilowattstunde dafür nehmen. Photovoltaik oder Kohle kriegt man aber für 4 Cent schon, Wind auch für 4 Cent. Also, und in bestimmten Gegenden in Europa ist eben Sonnenenergie noch einfacher und noch billiger zur Verfügung. Nordafrika oder Spanien, da kriegt man es für 1,2 bis 2 Cent. Insofern hat das alles schon große Vorteile. Beziehungsweise aber, es gibt natürlich auch Nachteile. Du hast ja so ein Atomkraftwerk, das produziert am laufenden Meter zuverlässig weiter. Es gibt ja den Vorwurf der Volatilität gegenüber Wind und Sonne. Ne? Wind ist nicht immer da und Sonne scheint nicht immer, besonders hier in Nordeuropa. Aber er sagt, das kriegt man hin, indem man das anpasst an die noch vorhandenen konventionellen Kraftwerke. Man muss natürlich aufpassen, dass man die nicht zu schnell ausfasst. Wasserstoff kann man benutzen, um riesige Mengen an Energie in Gasspeichern zum Beispiel vorzuhalten. Die Technologie ist entwickelt, sagt er. An diese Speichertechnologie muss man eben denken, in den Zeiten, November hat er als Beispiel genannt, in denen in Deutschland zu wenig Wind und vielleicht auch gleichzeitig zu wenig Sonne vorhanden ist. Also die Produktionskapazitäten sind da, die müsste man allerdings um einiges hochfahren, wenn man am Ende mit diesen erneuerbaren Energien allein zurechtkommen will. Das ist ja seine Idee. Das kann man auch nicht um 100% hochjagen, sondern man müsste über 15 bis 20 Jahre die Produktionskapazitäten hochfahren. Dann macht man immer nur so um die 40%, die überschreitet man dann nicht. Und man darf auch nicht alle Kohlekraftwerke sofort abschalten, sondern dieses Ausphasen muss eben geregelt laufen. Das Ziel müsste dann sein, 90% für dieser erneuerbaren Energien für alles zu benutzen, und zwar nicht nur für reinen Strom oder Gebäude, sondern für alles, was man an Energie irgendwie braucht. Es geht alles. Die Ressourcen sind nach seiner Meinung, jedenfalls die von Cynthia Chang angesprochenen Ressourcen, die sind eben nicht wirklich unerschöpflich, während diese erneuerbaren Energien, die, wenn man das richtig macht und die Kombination mit den alten Energien benutzt, dann würde das schon unerschöpflich sein. Hat er noch die Photovoltaik-Dinger angesprochen? Ich habe zum Beispiel auf meiner Kanzlei, auf meinem Haus auch einen Haufen Photovoltaik rumliegen. Das haben viele Menschen. Wenn du das kombinierst mit dem Speicher und Teile davon selbst gebrauchst und es nicht einspeist, dann kann man eine ganze Menge machen. Sein anderes Thema war Ethylenoxid. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das hat mal Schlagzeilen gemacht, als man festgestellt hat, dass das an diesen Swabs ist. Ethylenoxid ist ein ziemlich böses Gift. Es ist alles andere als ein harmloses Gas, und Reste davon sind, weil diese PCR-Test-Swabs und wahrscheinlich auch die Antigen-Schnelldinger-Tests damit begast werden, da ist das Zeug drauf, auf den Q-Tips, also auf diesen Swabs. Wie man jetzt festgestellt hat, auch auf Lebensmitteln, wie das da hinkommt, habe ich vergessen zu fragen, ist jedenfalls so. Es gibt da keine Grenzwerte, sondern die simple Regel lautet eher, sobald das irgendwo gefunden wird, insbesondere auf Lebensmitteln, dann müssen diese Lebensmittel verworfen werden. Denn dieses Zeug, es ist inzwischen auch bekannt, alle zuständigen Behörden sind informiert, machen aber nichts. Und er sagt, das ist im Grunde ein Riesenskandal, denn dieses Zeug, Ethylenoxid, ist erstens extrem krebserregend und zweitens erbgutschädigend. Also sollte man sich vielleicht doch mal drum kümmern. Ja, das war Werner Bergholz. Dann haben wir eine slowenische Germanistin, Professor Tjaša Vusem, gehabt. Die hat ein bisschen was aus Slowenien berichtet. Die haben da wohl einen Ministerpräsidenten, der ist ganz rechts außen unterwegs und versucht hier mit eisenharter Knute sozusagen das WEF-Regime, also das Weltwirtschaftsforum-Regime, das Corona-Regime durchzuziehen. Sie hatte noch einen zweiten Gast dabei, Gregor Koss, das ist ein politischer Wissenschaftler, der hat ebenfalls über die politische Situation in Slowenien berichtet und über die Healthy Society, über das Healthy Society Movement. Interessant war, dass die beide der Meinung waren, dass als Slowenien noch Teil von Jugoslawien war, das war ja ein Vielvölkerstaat sozusagen, gehörte ja alles Mögliche dazu, Kroatien und so weiter, dass damals noch mehr an Solidarität vorhanden gewesen sein soll und Kameradschaft, also solche Tugenden, hat jedenfalls der Magister Gregor Koss angesprochen, das sei alles weg. Noch interessanter fand ich einen Hinweis darauf, dass 1961, das hatte ich vergessen, Jugoslawien und 160 weitere sogenannte blockfreie Staaten eine Vereinigung gebildet haben, die sich abgegrenzt hat von der NATO auf der einen Seite und vom Warschauer Pakt auf der anderen Seite. Das hat sich aber alles mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Die anderen beiden haben dann tonangebend trotzdem bestimmt, was auf der Welt passiert. Und noch interessanter war, dass im Dezember 2018, jetzt haben wir wieder Reichsbürgerfantasien, die dann aufkommen werden, es, und ich habe gefragt und habe kaum Antworten gekriegt, es ein Agreement mit der Inter-America Corporation gegeben hat. Zwischen Slowenien, die haben nur 2 Millionen Einwohner, und der Inter-America Corporation. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Das wussten die auch nicht. Jedenfalls ist das offenbar irgendeine Corporation. Möglicherweise knüpft das an das, was wir von dem australischen Aborigine David Cole gehört haben. Mhm. Und wegen unserer Regierung sind eigentlich nur noch GmbHs, sind nur noch Corporations. Aber das scheint eine Corporation zu sein, die dort enorme Macht hat und dabei gleichzeitig über völlige Immunität verfügt. Da fragt man sich, wie könnt ihr so einen Scheiß zulassen? Aber vielleicht müssen wir uns das auch bald fragen. Ja. Ein weiterer interessanter Punkt betreffend die Situation in Slowenien. Die haben übrigens, ein bisschen was haben sie dann schon erreicht. Und zwar ist da irgendwo die Impfpflicht, glaube ich, gestoppt worden durch Gerichtsurteil in Sarajevo. Genau, ist die Impfpflicht gestoppt worden. Und wie diese Kräfte, mit denen wir es hier ja weltweit zu tun haben, wie die funktionieren, sieht man am Beispiel des früheren Präsidenten. Also der jetzige, der heißt, glaube ich, Janis Janša, also völliger Hardliner, voll auf Linie der Davos-Clique. Die hatten davor aber auch schon einen Präsidenten. Und dieser Typ, Marian Šaras hieß der, glaube ich, der kam von einem Davos-Meeting wieder und hat sofort alles hingeschmissen. Ich mache nicht mehr mit. Ich bin weg hier. Hat dann also Platz gemacht für diesen Gefolgsmann des WEF, muss man sagen. Und seitdem sind die Leute allerdings auch ein bisschen wacher geworden. Aber so richtig ist mir nicht klar geworden, was hat es auf sich mit diesem komischen Agreement, auf das er da zu sprechen kam, aus dem Dezember 2018 mit einer Inter-America Corporation. Hat da irgendein globaler Konzern das ganze Land übernommen?
Krass.
Wir werden es sehen. Ja, mit ihm waren wir dann, oder mit den beiden haben wir so einen ganz kleinen Blick auf die Situation in Slowenien werfen können. Bevor Lee Merritt kam, die hatte sich um eine Stunde vertan, Robin Menotti. Robin Menotti, Monotti geschrieben, ist ein italienischstämmiger Engländer, der ist Architekt und Filmproduzent. Die meisten Leute kennen ihn, weil er ein Video mit Eric Clapton gemacht hat. Eric Clapton hatte sich mit AstraZeneca impfen lassen, obwohl er nicht selber dran geglaubt hat und hatte danach extreme Ausfälle. hat geglaubt, er kann nie wieder Gitarre spielen. Das hat er in diesem Video mit Menotti sehr eindringlich geschildert. Menotti ist ein Architekt und Filmproduzent, wie gesagt, aber ich würde sagen, er ist jetzt eher ein Aktivist und hat was über die, über die grobe Verletzung der Menschenrechte, über die Crimes Against Humanity berichtet, über die wir uns ja inzwischen alle einig sind. Die Maßnahmen stellen Crimes Against Humanity in einem noch nie dagewesenen Ausmaß dar. Darüber hat er ausführlich gesprochen, auch darüber, dass es hier von Anfang an, er selber hatte wohl auch irgendwann Covid oder Grippe, wer weiß das schon so genau, der Test kann ja nicht unterscheiden. Es gab von Anfang an ganz normale, althergebrachte Medikamente gegen diese respiratorischen, gegen Erkältung, gegen Grippe, die alle geholfen hätten. Und die hätte man einsetzen müssen, die wurden aber zurückgehalten. Oder auch einfach nur Riesendosierungen von Vitamin D, das sagt ja jeder. Das sagt ja jeder Arzt, insbesondere auf der Nordhalbkugel. Also die skandinavischen Länder haben praktisch ständig ein Deficiency von Vitamin D. Wenn man das erhöht, ist das Immunsystem in wesentlich besserem Zustand. Also er hat sich ausführlich zu dem Withdrawal of Treatment geäußert, also Zurückhalten von Medikamenten. Er wollte eigentlich viel sagen zu Midazolam. Midazolam ist ein, ja, wie soll ich sagen, eine Art Sterbehilfemedikament, von dem ungeheure Mengen vor Beginn der Pandemie gekauft worden sind und eingesetzt worden sind. In Altenheim zum Beispiel, der Erste, der uns das erzählt hat, ist der John O'Looney, das ist der Bestattungsunternehmer. Der hat uns als allererstes erzählt, der ist inzwischen im Internet sehr aktiv. Ich sehe, dass er auch mit den Ärzten für Aufklärung bzw. Doctors for COVID Ethics sehr gut verbunden ist, weil er einfach extrem viele Kenntnisse hat. Aber dieses Medikament ist eigentlich für Sterbehilfe gedacht und ist damals bei den eigentlich wahrscheinlich nur grippeähnlich erkrankten Menschen in großem Umfeld, in großer Zahl zum Einsatz gekommen. Man hat hier Leute regelrecht euthanasiert. Ja, das alles, da sind wir uns immer wieder einig, muss in das öffentliche Bewusstsein gelangen. All das, was hier passiert ist, kann nicht oft genug wiederholt werden. Und alles, was noch passiert, was auch weiterhin passiert, er sagt, es ist ganz einfach. Wir können einfach unseren Consent zurücknehmen. Es gibt da ein Video, hast du vielleicht auch schon gesehen, mit dem kleinen Punkt. Das ist von einem Amerikaner, der sagt, der zeigt einen Mini-Punkt. Und dann ganz viele andere Punkte rundherum. Er sagt, das ist das Missverhältnis, mit dem wir es zu tun haben. Wir müssen es nur verstehen. Warum zahlen wir eigentlich Steuern an diesen kleinen Punkt? Weil dieser kleine Punkt noch ein paar Punkte hat, die uns dazu bringen, Steuern zu zahlen. Warum machen wir, was dieser kleine Punkt sagt? Dieser kleine Punkt ist, kann man vielfältig übersetzen. Ich finde, die beste Übersetzung ist die von Catherine Austin Fitz, wenn sie von Mr. Global spricht. Also die paar Superreichen, die sich hier auf unsere Kosten bereichern und nur mit unserer Hilfe auch bereichern können. Mhm. Ja, das ist sein Riesenthema gewesen, dass wir es hier mit einer Überwachungsstruktur zu tun haben, die im Windschatten sozusagen, im toten Winkel von Corona inszeniert wird, der auch er ist sich darüber völlig im Klaren, dass Corona nur ein Ablenkungsmanöver ist. Unsere Überzeugung ist, das Ablenkungsmanöver dient vor allem der Ablenkung von dieser finanziellen Ausplünderung, von den finanzkriminellen Aktivitäten. Er weist aber zu Recht darauf hin, gleichzeitig werden wir abgelenkt davon, dass mit Hilfe von Corona all diese Überwachungsmechanismen, so wie schon bei 9/11, eingeführt werden, die dann nicht mehr zurückgefahren werden. Ja, dann.
Ja, ich hab dir auch noch etwas aus der Schweiz mitgebracht. Wollte ich noch ein schönes Video zeigen. Wir haben den Bundespräsident, wo ich dir mal ein einminütiges Video zeige. Das möchte ich dir mal nicht, das musst du gesehen haben. Also auch wir in der Schweiz haben ganz, ganz kompetente Menschen. Aber schau mal selber, was du dazu zu sagen hast.
Bezüglich Datengrundlage, oder? Da werden unterdessen ja Patienten in den Spitälern als Covid-Patienten bezeichnet, die wegen etwas anderem eingeliefert wurden, aber positiv sind, oder? Wir haben doch da gar keinen richtigen Überblick.
Ich habe die Frage nicht verstanden, Entschuldigung.
Da werden beispielsweise auch Personen als Covid-Patienten gezählt, die nicht wegen Corona ins Spital kommen, aber dann positiv
Ja, das ist normal. Also einer, der mit einem Autounfall stirbt und Corona-positiv ist, ist ein Corona-Tod. Das hängt von der Definition ab. Weltweit hat man Definitionen festgelegt und die müssen überall gelten. Ob die absolute Zahl richtig oder fast richtig ist, kommt gar nicht drauf an, weil ganz wichtig ist in einer Epidemie ist der Verlauf. Und es hat immer ein Marge d'erreur, also eine Fehlermarge in jeder Aufzählung. Aber Sie müssen ja irgendwie eine Falldefinition haben. Wenn Sie den Fall Corona nicht definieren, wie können Sie das zählen?
Gut, das haben uns viele Leute genau wegen dieser Fragestellung geschrieben, oder? Ich gebe das auch weiter, was da draußen diskutiert wird.
Nein, aber das, Entschuldigung, ja. das hat gar nicht die Schweiz gemacht, das hat die WHO, das ist eine internationale...
Die Weltgesundheitsorganisation.
Genau, damit wir alle gleich zählen. Sonst zählen die andere Kartoffeln und die andere Äpfel.
Also, naja. Du siehst, also wir haben das in der Schweiz, können wir auch mitreden, also wir können das auch bieten. Ob das richtig ist oder fast richtig, das spielt keine große Rolle. Ja, wenn du überlegst, dass die ganzen Maßnahmen wegen diesen falschen Zahlen definiert worden sind,
Janu. Also ich würde sagen, das war wahrscheinlich die Schweizer Variante von Klabauterbach, ne?
Fast, aber weißt du, er ist Bundespräsident, die Zahnfee ist der Gesundheitsminister. Bei uns ist der Monsieur Berset, der sagt...
Also vom Stussfaktor her ist das eigentlich ungefähr in diese Kategorie einzusortieren.
Ja, nur ich wollte nur zeigen, auch wir in der Schweiz haben, wir können da mitreden mit solchen Zahnfee-Geschichten, also wir sind voll dabei.
Ja. Ja, das wird sich alles auflösen, denn ich habe gestern so eine Zusammenfassung im Internet gesehen, so ein Jahresrückblick von Matthias Richling, dieser Kabarettist, der unfassbar gut Leute parodieren kann. Und es ist wirklich auffällig, all diese Politiker, zumindest bei uns in Deutschland, aber ich kenne ja auch die amerikanischen ganz gut, mein Gott, sind die bescheuert. Die sind mit einem IQ unterwegs, der kann nicht höher sein als der eines zusammengerollten Gartenschlauchs.
Ja, das müssen wir wirklich überlegen, wenn die Leute wirklich hören, was sie rauslassen und zwei Tage später total was anderes und alle sagen, yay! Es ist wirklich so. Ja, nur das muss man auch mal können, muss man sagen, im negativen Sinne haben sie es wirklich geschafft, diese Massenhypnose zu verbreiten. Aber das wird nicht mehr so lange sein, bis wir dann da auch mal dagegen wehren. Geben können gegen diese Massenhypnose. Das haben wir schon bei September 11 gesehen, das ist genau das Gleiche. Und jetzt ist mit dieser Pandemie, es ist ja nichts anderes als eine Pandemie, wollen sie das Gleiche machen. Und da hast du eben vorher richtig gesagt, ihnen geht das alles ein bisschen zu schnell. Ich glaube, die wollten das langsamer angehen und jetzt geht denen den Arsch auf Grundeis und jetzt versuchen sie noch irgendwie, der eine möchte ein bisschen auf Kuschelkurs, der Söderose macht jetzt ein bisschen, ist vielleicht doch nicht so schlimm und die wollen da irgendwie da so ein bisschen noch raus, aber nee, da wird nichts mehr raus. Internet vergisst nicht und vor allem Corona-Ausschuss hat da sehr viele Beweismaterialien gesammelt.
Also ich glaube schon, dass wir das sagen können. Wir versuchen das ja so schnell wie möglich auch an alle weiterzugeben, ne? Aus verschiedenen Gründen. Der wichtigste Grund ist aber der, dass es eben wichtig ist, dass so schnell wie möglich, so viel wie möglich Menschen diese Tatsachen haben müssen und sich auch ein eigenes Bild machen können müssen. Denn das ist ja auch das eigentliche Hauptziel unseres Grand Jury Investigation Dings, was wir da in Kürze lostreten werden. Natürlich wollen wir auf der einen Seite, dass wir Anklagen gegen diese vier Hauptmarionetten, sagen wir mal, bekommen. Aber wir wollen vor allem der Bevölkerung die Fakten überprüfbar in einem justizförmigen Verfahren liefern mit einem echten Richter, echten Anwälten, echten Experten und so weiter. Und auch gleichzeitig die Legal Analysis, also die rechtliche Würdigung, sodass sie, wenn sie von Fachleuten, und das, glaube ich, kann man über jeden von uns sagen, was das Juristische angeht, wenn sie von Fachleuten richtig aufgeklärt werden, sodass sie sehen können, dass sie nicht nur eine Rechtfertigung zum Widerstand haben, sondern eine Pflicht zum Widerstand.
Definitiv. Also das sehe ich genau gleich wie du. Da sind wir gespannt. Wer ist der Nächste?
Das ist Dr. Lee Merritt, hochinteressante Frau. Die hat mal für die Navy gearbeitet. Sie ist Orthopädin und Rückgratchirurgin, Autor des bereits 2015 erschienenen Buches Surviving the Medical Meltdown, also Überleben des medizinischen Zusammenbruchs. Und sie hat sich eigentlich vorbereitet gehabt, hat dann so viel erzählt, dass sie auf ihre eigentliche Vorbereitung gar nicht eingegangen ist, auch auf den PCR-Test. Da der uns nichts über die Infektion sagen kann, haben wir überhaupt keine Möglichkeit festzustellen, ob wir es überhaupt mit einer Pandemie zu tun haben oder ob das nicht schlichtweg eine einfache Grippe ist. Sie wollte uns auch noch was über 5G erzählen, aber sie war insgesamt, also sie kommt erstens sehr fachkundig rüber. Aus ihrer Zeit in der Navy hat sie eben Kontakt zu den ganzen Soldaten immer noch. Sie war diejenige, die uns über Southwest Airlines und die ehemaligen Kampfflieger, die da Piloten sind, erzählt hat und darüber, dass die die ganze Airline in die Knie gezwungen haben, gesagt, wir machen nicht mit. Und zwar alle machen wir nicht mit und die Airline musste dann darauf verzichten, die zu impfen, weil sie nämlich sonst nicht mehr geflogen wären. Genau dasselbe, ich hatte es vorhin angesprochen, gilt für weite Teile der Spezialkräfte, der Navy SEALs insbesondere, die eben auch nicht nur aus Muskeln bestehen, sondern die auch was im Kopf haben und deswegen gesagt haben, wir machen hier ebenfalls nicht mit. Und das ist nicht nur wichtig für uns, sondern auch fürs Land, weil unsere Verteidigungsfähigkeit wird praktisch auf null reduziert, wenn wir uns alle mit diesem merkwürdigen Gift vergiften lassen. Ja. Also sie hat auch ein bisschen was zu ihrer Zeit in der Navy erzählt. Auch sagt sie 9/11 und Anthrax, auch da sind sich inzwischen fast alle einig, da stimmt was nicht. Und das Ganze war, wenn es nicht inszeniert war, jedenfalls, also der 9/11-Anschlag, jedenfalls mit Duldung der Geheimdienste gelaufen, um schlichtweg einen Grund für die fortbestehende Existenz des der riesigen Streitmacht zu haben. Die brauchen wir ja nicht mehr, wenn gar kein Feind mehr da ist. Und nachdem die Russen zusammengebrochen waren, der Ostblock zusammengebrochen war, gab es keinen Feind mehr. Also brauchte man neuen, also Terrorismus. Da kann man wild und blind um sich schlagen. Vor allem kann man aber das, was offenbar schon länger geplant war, über den Umweg Terrorismus umsetzen, nämlich die ganzen Kontrollmaßnahmen, die ja allesamt nicht zurückgenommen worden sind. Ne? Seit 9/11 kommst du kaum noch ins Flugzeug rein, kannst nichts zu trinken mitnehmen. Und da ja in jedem Schuh eine Bombe sein könnte, musst du die Schuhe ausziehen, wieder anziehen. Also der reinste Schwachsinn, aber wenn man genauer hinguckt, diente es eben von Anfang an, vor allem der Umsetzung dieser Kontrollmaßnahmen, aber natürlich auch der fortbestehenden Existenz des Military Industrial Complex, insbesondere der gigantischen Streitkräfte, weil was will man mit den ganzen Flugzeugträgern? Also irgendwie selbst jetzt bei heutiger Betrachtung völlig absurd. Was sollen eigentlich Flugzeugträger gegen Terroristen ausrichten? Also, naja. Warte mal. Ach so. Sie hat auch ein paar der Namen genannt, die damals schon aus ihrer Sicht maßgeblich involviert waren in diese ganze Inszenierung, auch die NATO-Typen. Wolfowitz ist einer davon, Kagan ist ein anderer. Das ist ein Biological War, so hat sie es genannt, um politische Einflüsse umzusetzen. Genetical Targeting läuft hier auch. Man probt also auch, ob man nicht bestimmte rassistische, genetische, ethische Gruppierungen ausschalten kann. Es würde hier, sagt sie, ein internationales Pharmakartell geben, die diese Übungen veranstalten. Das ist ein inzestuöses Geflecht aus Pharma und CDC. Also Revolving Door zwischen CDC und Pharma ist eigentlich auch schon lange bekannt. Dasselbe Problem haben wir aber auch in der Finanzindustrie, die man immer wieder hervorziehen muss. Die Finanzindustrie, da geht es auch zwischen Fed und der Privatwirtschaft hin und her, absolut inzestuös, das muss alles gestoppt werden. Die CDC macht ihre meiste Kohle durch, nicht etwa durch öffentliche Mittel, die werden bezahlt von der Pharmaindustrie, und durch Patente. Die haben extrem viele eigene Patente. Früher, sagt sie, back in the day, als sie angefangen hat, als sie 30, 40 Jahre alt auch war, sagt sie, da hat man noch richtige Informationen von der CDC bekommen über bestimmte Krankheiten, darüber, wie man sich dagegen zur Wehr setzen kann. Heute sei das Ganze, alles, was von der CDC noch kommt, ein Non-Stop-Ad, also ein nonstop Commercial für Impfung. Nur noch das läuft. Ich meine, wenn wir unseren Fernseher anschalten, haben wir denselben Eindruck. Du erfährst nichts mehr in den Mainstream-Medien aus der Politik, außer impfen, impfen, impfen. Auch hier läuft ein Nonstop-Ad for the vaccines. Es gibt einen sehr bekannten amerikanischen Journalisten, CNN macht der, Anderson Cooper. So ein ganz weiße oder blonde Haare. Anderson Cooper kriegt, glaube ich, 14 Millionen im Jahr oder so. Der wird komplett von der Pharmaindustrie bezahlt. Interessanter Typ. Ich habe mal viel von dem gehalten. Als ich das alles erfahren habe, war es dann vorbei. Er hat einen sehr interessanten Cousin, der heißt Timothy Olyphant. Das ist ein sehr bekannter Schauspieler. Der hat eine Serie, kann ich sehr empfehlen, die heißt Justified. Da spielt er einen Marshall, der aus Miami zwangsversetzt wird in seine alte Heimat nach Kentucky, wo er dann den Drogendealern auf die Fersen kommen muss. Also die Figur, die er spielt, die ist er auch im richtigen Leben. Aber sein Cousin Anderson Cooper scheint eine reine Pharma-Marionette zu sein. Ja. CDC wird auch gelistet von Dun & Bradstreet. Das ist so ein ähnliches Ding wie... ist ein Börsen, wie heißt es, wie heißt das richtige Börsenbarometer, oder das von uns, bei uns bekannteste Börsenbarometer in den USA, Dow Jones. Also ja. Bradstreet ist noch was anderes, da werden die gelistet. Wie kann das sein, dass eine öffentliche Institution wie CDC dort gelistet ist? Ja, genau das gleiche Problem, was uns noch im Ohr klingt, von den beiden Slowenen, die sagen, oh, irgendwie gibt es hier so einen komischen Vertrag mit amerikanischen Corporations, zwischen unserem Land und diesen Corporations. Oder David Cole aus Australien, der sagt, wir haben doch gar keine Regierung mehr, das sind doch Corporations. Also das wird immer klarer, was hier in Wahrheit abgeht. Es sind nicht mehr unsere Regierungen, es gibt praktisch gar keinen echten öffentlichen Dienst mehr, sondern es gehört alles diesen privaten Corporations. Sehr deutlich hat sie auch gesagt, worum es hier geht. Ich weiß, dass sie noch vor Monaten wesentlich zurückhaltender war, genauso wie, Dr. Robert Malone, wie auch Peter McCullough. Depopulation, sagt sie, ist ganz klar. Das ist das Ziel, aber wir wachen auf. Immer mehr von uns verstehen das. Das World Financial System, auch sie hat das erkannt, ist on the brink of collapse. Und damit die noch halbwegs die Kontrolle behalten, müssen sie es nach ihren Vorgaben kollabieren lassen, weil wenn es unkontrolliert kollabiert, wissen wir, wer es gewesen ist. Und dann hängen die Jungs alle im nächsten Winter statt Lametta an den Laternenpfählen. Und das wollen die natürlich unbedingt vermeiden. Sie hat noch auf ein paar Bücher hingewiesen. Silent Weapons for Quiet Wars. Das ist schon 1954 rausgekommen. Und zwar hat da irgendjemand sich genauer angeguckt, damals schon, 1954, wie man mit Kreditkarten, die gab es ja damals praktisch gar nicht, wenn man die kombiniert mit anderen Datenerfassungssystemen, wie man damit den gläsernen Menschen schaffen kann. Und das, was da alles rausgekommen ist, hat irgendjemand auf einem Müllhaufen gefunden. Irgendjemand hat es weggeschmissen, jemand anders hat es gefunden und daraus ist dieses Buch entstanden. Silent Weapon for Quiet Wars. Die haben damals schon darüber nachgedacht, merging credit card data with supermarket barcodes zum Beispiel. Interessant, ne? Damals schon, 54. Krass. Und die haben sich damals überlegt, Mensch, also das mit der Depopulation per Krieg, das ist ein bisschen aufwendig, weil es reißt auch zu viele von den Leuten, die wir vielleicht noch gebrauchen könnten. Das ist too messy. Deswegen natürlich ist der Weg über eine Biowaffe wie diese sogenannten Vakzine der bessere. Und dann lass uns das, alles das ist damals überlegt worden, in diesem Buch wohl nachzulesen. Lass uns das so machen, dass wir eine menschenfreundliche Sklaverei, benevolent slavery, und Sterilisation durchziehen. Damit hast du beides. Einerseits Kontrolle, andererseits Bevölkerungsreduktion. Sie hat sich auch die Nürnberger Prozesse genau angesehen und da gab es einen Arzt von Hitler, der heißt Dr. Karl Brandt. Und sie sagt, der ist zwar gehängt worden, einer derjenigen, die als Symbolfigur, nichts anderes war das, ja, gehängt worden. Denn du erinnerst dich, es gab die Operation Paperclip. Die Russen und die Amerikaner haben versucht, an die deutschen Wissenschaftler zu kommen. Die Amerikaner haben das Rennen gemacht. Mit Werner von Braun ist das Space Program da inszeniert worden. Und mit den völlig irren Typen, die perfekten Soldaten züchten wollten, ist das MK-Ultra-Programm in den USA in Gang gesetzt worden. Und dieser Karl Brandt war einer der Symbolfiguren, die gehängt wurden, die sagte, in Wahrheit war das ein guter Typ. Der hat eine Menge Leute das Leben gerettet, war genauso wie sie Orthopedic Surgeon, hat allerdings offenbar einen groben Fehler gemacht und nämlich die Dokumente unterzeichnet, die es möglich machten, zum Beispiel das T4-Programm, Useless Eaters, die müssen wir alle vernichten, das T4-Programm umzusetzen. Dafür ist er gehängt worden. Sie hat noch weitere sauinteressante Sachen erzählt. Also mit der könnte man sich ruhig noch mal ein, zwei Mal treffen. Der PCR-Test, das hatte sie ja gleich am Anfang schon auf ihrer Agenda, der kann absolut nicht das, wofür die Menschen ihn jetzt einsetzen, insbesondere der Drosten ihn einsetzt. Carrie Mullis, jeder von uns hat schon mal von ihm gehört. Die Videos, die wir von ihm gesehen haben, der Mann war viermal verheiratet, auch ein paar Kinder, aber er war eben einfach brillant und hat wiederholt gesagt, das geht nicht. Mit diesem Test könnt ihr keine Diagnosen machen. Deswegen steht es ja auf sämtlichen Beipackzetteln. Auf nicht ganz geklärte Art und Weise ist er im Alter von 74 Jahren im August 2019, kurz vor Ausbruch dieser Nummer, gestorben. Sie sagt auch, da gibt es eine Menge Zweifel daran, dass das wirklich alles normal war. Denn wenn der heute leben würde, würde der Fauci, den er immer schon für einen Vollidioten gehalten hat, dann würde der den auseinandernehmen. In 0, nichts. Das hat auch Mike Eden gesagt. Wenn wir, Peter McCullough und ich und Robert Malone und noch ein paar von uns, wenn wir eine Stunde Airtime haben, dann nehmen wir die ganze Nummer auseinander und das Kartenhaus bricht zusammen. So ist es.
Ja, der Ding, der Mullis hat ja auch diese Geschichte mit dem HIV untersucht und das ist auch noch nicht alle Tage Abend. Da wird ja auch ganz klar bezweifelt, ob das wirklich so ist, wie sie es behaupten. Der Fauci hat jetzt Ende Jahr diese Geschichte rausgelassen, hast du ja schon mitbekommen, dass er gesagt hat im Fernsehen, dass man nicht zwischen toten und lebenden Viren unterscheiden kann. Also komische Sache, ist das eine Strategie? Will er sich da jetzt irgendwie rausziehen? Wie stufst du das ein?
Du, das ist echt interessant. Ich habe da Anfragen auch von Richtern bekommen, die sagen, ey, was ist das denn? Der Typ gesteht plötzlich ausdrücklich zu, dass der PCR-Test keine Infektionen feststellen kann. Ja. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir können darüber spekulieren. Da gibt es verschiedene Ansätze, aber über Spekulation geht es eben nicht hinaus. Mhm. Ich glaube, dass die denken, wir können ruhig mit der Wahrheit rauskommen, weil nur wenn die Wahrheit draußen ist und die Menschen trotzdem weitermachen, dann haben wir sozusagen kein schlechtes Karma. Wer so behämmert ist, wenn man ihm sagt, das bringt dich um, was du da gespritzt bekommst und sich trotzdem spritzen lässt, was ihn umbringen soll, der hat eben selbst Schuld. Das ist das eine. Und das andere ist, da der Zug ja rollt, da die mit ihren Lügengeschichten die PCR-Testnummer ja in Gang gesetzt haben, und die wird ja überall noch benutzt, denken die sich, jetzt können wir ruhig mit der Wahrheit rauskommen, die Doofmänner kriegen es sowieso nicht mit. Und das stimmt ja auch, die Doofmänner kriegen es nicht mit.
Das stimmt, weil wenn du überlegst, ich würde jetzt mal behaupten, vor 2 Jahren wäre diese Aussage wäre eine Bombe gewesen. Alle haben gesagt, hey, stopp, halt, Pandemie beendet, alles gut, geht nach Hause, geht arbeiten, wir schließen das ab, alle Maßnahmen weg. Und der lässt das sogar zweimal raus, Bruder hat das ja alles übersetzt, lässt das zweimal raus, sowas von klar, was er da gesagt hat, und es passiert nichts. Also, es ist wirklich so, ja und jetzt, ja, Business as usual, machen wir weiter. Ich komme mir so vor wie, komm, die sind so im Schlafen, denen können wir noch die Wahrheit sagen, sie merken es sowieso nicht.
Ja, weißt du, und sie haben ja ihr Ziel erreicht. Der PCR-Test hatte den einzigen Zweck, nach allem, was wir wissen, den einzigen Zweck, eine Pandemie vorzutäuschen, Panik zu verursachen. Ja. Also das und die Geschichte mit den asymptomatischen Infektionen. Das eine brauchte man, damit jeder vor jedem Angst hat, und das andere brauchte man, um zu sagen, oh, und hier kann ich euch die Lösung liefern, ich kann euch genau die Leute sagen, die ein Fall sind. Wie wir jetzt wissen, 100% false positive, so ungefähr jedenfalls 100%. Aber diesen Zweck, damit die Pandemie in Gang zu setzen, beziehungsweise konkret den Public Health Emergency of International Concern ausrufen zu lassen. Den hat es erfüllt. Hm. Und mehr sollte das Ding nicht machen. Damit war die Grundlage für den Einsatz nicht getesteter Medikamente, nämlich der sogenannten Impfstoffe, die ganz sicher keine sind, damit war die Grundlage gelegt worden und der Zug läuft jetzt. Ja. Da können Sie ruhig sagen, das war alles Blödsinn. Die Leute lassen sich ja trotzdem weiter impfen. Jedenfalls der Teil, der sowieso nichts merkt.
Die 30%, die du immer ansprichst, die hoffnungslos verloren sind.
Ja, so sieht es leider aus. Ja sie berichtete dann noch davon, dass, dass es auch aus ihrer Sicht bis heute kein Virusisolat gibt. Da gibt es eine Menge Leute, die diese Meinung vertreten. Sie hat dann zitiert Stefan Lanka und Tom Cohen und Andrew Kaufman aus den USA, die allesamt sagen, es gibt eigentlich gar keine Viren. Aber das ist ein Gebiet, auf das wir uns nicht begeben wollen, wir als Juristen, nicht, weil wir nicht glauben, dass es darauf ankommt. Aber sie hat es angesprochen. Sie hat dann auch noch mal was zur spanischen Grippe gesagt, von der wir ja auch inzwischen davon ausgehen müssen, dass es gar keine Grippe war, sondern eine impfinduzierte Pandemie, genau wie das, was wir jetzt hier gerade sehen. Hat dann noch das Beispiel einer Südpol-Expedition mit einem belgischen Kontingent in Bezug genommen. Das sind ein Haufen Leute, die alle komplett durchgeimpft sind, die aber alle, nee, zwei Drittel von denen werden jetzt PCR-positiv getestet. Also was immer das zu bedeuten hat, was Gutes ist es jedenfalls nicht. Sie ist sehr gut bekannt auch mit Scott Atlas. Das war auch einer der wichtigsten medizinischen Berater, ein ziemlich guter Typ aus Stanford University, der ebenfalls sagt, oh, hier sind komische Dinge in Fort Detrick passiert. Fort Detrick ist in den USA das wohl bekannteste Biosecurity Level 4 Labor. Auch da gibt es Gerüchte, möglicherweise ist das Ganze da zusammengezimmert worden. Aber wir wollen uns auch auf diese Diskussion nicht einlassen, weil es ist uns egal, ob es künstlich, halbkünstlich oder was weiß ich ist. Entscheidend ist, dass die Gefährlichkeit nicht über diejenige einer Grippe hinausgeht. Hm. Da sind sich ja alle einig. Ja. Warum dann also diese Maßnahmen? Warum dann diese Vakzine? Ja, nach ihr kam dann Mike Yeadon. Mike Yeadon ist besonders insofern, als er mitten aus der Industrie kommt. Ähnlich wie Dr. Robert Malone, der die mRNA-Impftechnik erfunden hat, sich auch selbst impfen lassen hat und schwere Herzprobleme bekommen hat und jetzt sagt, niemandem kann man das empfehlen. Er war am Anfang anders drauf, hat das ein bisschen vorsichtiger formuliert. Er sagt inzwischen, das kann man niemandem empfehlen. Mike Yeadon, ganz genauso. Mike Yeadon ist ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, langjähriger Chief Science Officer und lebt inzwischen im Süden der USA, weil er sagt, in meinem eigenen Land, in England, habe ich mich nicht mehr sicher gefühlt, eigentlich in Europa nicht mehr, hat ja auch noch ein Haus in Nizza. Deswegen habe ich das Land verlassen. Ich glaube, dass ich hier mehr erreichen kann, in den USA, insbesondere da im Süden der USA, wo er die Menschen auch wirklich erreicht, weil sie ihm zuhören, weil locker 50% der Bevölkerung sowieso schon auf seiner Seite sind. Und da kann man eigentlich was viel, viel einfacher in Bewegung setzen als in Europa. Und er sagt im Übrigen, ich habe es gemacht, weil ich hier was machen will, aber ich habe mich auch nicht mehr sicher gefühlt. Und natürlich kann mir hier genauso passieren, dass irgend so eine dunkle Limousine neben mir anhält. Ich werde da reingezerrt, das will ich natürlich nicht. Mhm. Aber er fühlt sich insgesamt sicherer da. Er hat das erste Mal geredet über sich selbst. Es war ihm bisher immer wichtig, dass die Menschen verstehen, dass er qualifiziert ist, das zu sagen, was er sagt, dass er kein Scharlatan ist. Also ich finde, das hat er gar nicht nötig, weil man merkt ihm einfach an, bei allem, was er sagt, nicht nur, wenn man schon andere dazu was sagen hören hat, dass er genau weiß, wovon er spricht, sondern er kommt sowas von authentisch rüber, sowas von authentisch. Und dann hat er gesagt, du, es werden hier immer wieder so, werden mir so Sachen vorgeworfen, ich würde nur hinter Kohle her sein. Dann bin ich nicht. Ich habe genug Geld gemacht. Vor 5 Jahren habe ich ein Pharmaunternehmen, was er zusammen mit, glaube ich, 4 anderen Leuten, 4 Geschäftspartnern gegründet hat, für richtig viel Kohle verkauft. Ich brauche kein Geld mehr. Und ich verliere außerdem jetzt Geld. Dadurch, dass ich mich so positioniert habe, wie ich mich positioniert habe, bin ich alle meine Aufsichtsratsposten los, meine Beraterfunktion los. Ich verliere richtig Geld. Also Geld ist kein Antrieb hier. Was ist das andere? Was ist die andere Möglichkeit? Er sei ein disgruntled Ex-Employee of Pfizer. Sagt er, das war mein bester Arbeitgeber. Heute würde ich nicht mehr für die arbeiten. Aber es war mein bester Arbeitgeber. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich habe da völligen Freiraum gehabt. Ich konnte wirklich Forschung machen. Ich habe sogar nachher noch mit denen zusammengearbeitet. Und auch Pfizer hat an dem Verkauf des von ihm mit ein paar anderen Leuten gegründeten Unternehmens noch verdient, hat also auch noch was davon gehabt. Sagt er, ich habe gar keine Probleme mit meinem Arbeitgeber. Ich bin kein disgruntled employee. Nummer 3, er will berühmt werden. Blödsinn. Also jeder, der ihn mal irgendwie gesprochen hat, und ich habe ihn sehr oft gesprochen, jeder, der ihn irgendwie gesprochen hat, merkt sofort, dass der Mann eigentlich ganz, ganz schüchtern ist. Der will nicht im Rampenlicht stehen. Aber er sagt, ich bin jetzt hier, weil das ist meine Aufgabe. Genauso wie Bob Malone, genauso wie Peter McCullough. Alle sagen, wir machen das, weil wir es machen müssen. Die haben nichts damit zu gewinnen. Also er kommt überaus authentisch rüber. Und dann sagt er, ach ja, und dann sei ich nicht qualifiziert. Dann hat er was zu seinen Degrees gesagt, in Toxicology und so weiter. Und in Toxicology, ich meine, das hat ja ein bisschen was mit Impfung zu tun. Er ist Biologe. Und sagt er, wenn ich nicht qualifiziert bin, wer denn dann? Und dann hat er das erste Mal was völlig untypisch Englisches gemacht. Er sagte, weißt du, ich bin Englishman. Bei uns in England, da ist man zurückhaltend. Keiner stellt sich dahin und prahlt damit, wie toll er ist. Das ist hier in den USA ein bisschen anders. Deswegen dieses eine Mal mache ich eine Ausnahme. I graduated top of my class and by far. Der Typ ist einfach brillant. Einmal in einem kurzen Satz gesagt, dann ist er wieder zurück auf sein Thema gekommen. Also ich finde den super klasse. Ich verstehe mich außerordentlich gut mit ihm. Und ich bin der Auffassung, dass wir kaum einen besseren Transporteur gerade für diese wissenschaftlichen Dinge haben könnten als ihn. Und als Expert Witness ist der Mann einfach eine Bombe. Das zentrale Thema, um das er sich gekümmert hat, das hat er uns mit einer kleinen Presentation näher gebracht, ist das, was wir schon öfter angesprochen haben. Das muss man sich einfach angucken. Das war wohl das Beste, was er bisher gemacht hat dazu. Und zwar sagt er, wir haben mit mehreren Wissenschaftlern, 4 sind es, glaube ich, mit mehreren Wissenschaftlern zusammen uns mal die Daten angeguckt, indem wir die Lotnummern, manche sagen auch Batch-Numbers, wir sagen Chargennummern, verfolgt haben. Du hast da auch schon öfter was drüber berichtet. Es gibt ja inzwischen sogar die Möglichkeit festzustellen, how bad is my lot, how bad is my batch, festzustellen, das, was ich hier abbekommen habe, wie gefährlich ist das wirklich? So, dazu hat er eine kleine Presentation gebracht und daraus kannst du erkennen, es spielt nur in den USA und nur die 3 Hersteller, BioNTech, Pfizer und Moderna und Johnson & Johnson sind dabei beobachtet worden. Da kannst du so ein paar Dinge erkennen, die aus meiner Sicht jetzt schon, und da kommt noch mehr raus, jetzt schon den zwingenden Schluss ermöglichen, dass es hier um gezielte tödliche Dosierung geht. Gezieltes Experimentieren mit tödlichen oder schwer verletzenden Dosierungen. In den Charts, die er uns gezeigt hat in seiner Presentation, da siehst du, zuerst guckt er sich an, was ist hier bei den Grippeimpfungen eigentlich passiert. Über die vielen Jahre, die Grippeimpfungen inzwischen, die zwar völlig sinnlos sind, aber die Grippeimpfungen inzwischen existieren. Gibt es da auch solche Ausreißer? Nein, die gibt es nicht. Da gab es mal 34 schwere Nebenwirkungen oder vielleicht sogar Todesopfer, das weiß ich nicht. Aber hier reden wir plötzlich von 600. Von 400 und so weiter. Und auffällig, und da müssen wir wieder die Totality of the Evidence, also in Deutsch heißt das, glaube ich, Gesamtschau der Beweise, müssen wir uns angucken. Einige der Batches, die er verfolgt hat oder die diese Gruppe von Wissenschaftlern verfolgt haben, die dann in den USA nachzuverfolgen sind, hatten praktisch gar keine Nebenwirkungen. Inzwischen haben wir weiteren Evidence dafür gekriegt, dass möglicherweise wirklich tonnenweise nur Saline Kochsalz benutzt wurde. Kann sein. Kann auch sein, dass es nichts, dass es nicht Kochsalz war, dass es also mindestens die mRNA mit verspritzt wurden, die bekanntlich zum Abschalten des Immunsystems führen. Das ist nicht sofort tödlich, sondern wird vielleicht erst in ein paar Monaten oder noch später sich auswirken, wenn der Körper, wenn die körpereigene Abwehr nicht mehr hochgeht bei der nächsten Virus- oder sonst was Erkrankung. Aber auffällig ist, dass nur immer über diese harmlosen Sachen
Rainer? Ich bin, glaube ich, noch da. Rainer?
36 Bundesstaaten. So, da muss man überlegen, kann sowas zufällig aus Versehen passieren? Und nun ist wieder Mike Yeen derjenige, der wirklich weiß, wovon er spricht, weil er seit 36 Jahren in der Industrie unterwegs ist. Bergholz hat das auch bestätigt. Nein, das kann nicht aus Versehen passieren, weil was bedeutet das denn? Dass du neben den Dingen, die praktisch nichts anrichten, immer wieder plötzlich tödliche Batches hast. Das bedeutet, dass eben nicht in allen Vials, in allen gläsernen Flaschen, die da als Impfstoff verwendet werden, dasselbe ist. Sondern offensichtlich ist in einigen dieser Vials etwas Tödliches, schwere Verletzungen hervorrufendes. Das kann nicht aus Versehen passieren, weil diese Impfstoffhersteller über Jahrzehnte gelernt haben, gleichbleibende Qualität zu produzieren. Ein Einwand war, auf den ist er auch eingegangen, ja, kann ja sein, dass das Zeug degraded ist, dass es also in der Qualität immer schlechter geworden ist, gerade bei den mRNA-Geschichten, gerade bei BioNTech, da ging es ja irgendwie um minus 70 Grad Lagerung und das darf man nicht schütteln und so, sagt er, auch völliger Blödsinn. Wenn etwas degradet, dann wird es in seiner Wirksamkeit schlechter, aber doch nicht tödlich. Das ist wie beim Auto, also dieses Beispiel hat er genannt. Da fällt dir ein Reifen ab, da fällt dir noch ein Reifen ab, aber dadurch wird die Karre nicht zu einem tödlichen Geschoss, sondern bleibt einfach liegen. Und dasselbe ist beim Produktionsprozess für Impfstoffe der Fall. Also die Degradation kann hier keine Rolle spielen. Hinzu kommt, dass, jetzt kommt wieder die Gesamtschau der Tatsachen, dass von Anfang an nur eine Linie in den Medien und in der Politik gefahren wurde. Dass also nur Impfen, Impfen, Impfen als offizielle Linie ausgegeben wurde. Und dass jeder, der auch nur ansatzweise Kritik angemeldet hat, sofort als Nazi, Nazi, rechts, rechts bezeichnet wurde. Wenn du das alles insgesamt siehst, dann ist auch nach seiner, auch nach unserer Meinung, wohlgemerkt, da kommt noch mehr, ist die rechtliche Schlussfolgerung, die Legal Analysis, die rechtliche Würdigung dessen, was wir sehen, die kann nur sein, hier wird gezielt an tödlichen Dosen rumexperimentiert, weil wenn man sofort alle Menschen töten würde, würde sich ja in der nächsten Runde keiner mehr impfen
lassen. Absolut. Das ist ja hier die Batch-Geschichte, wo man da sieht. Da ist ja zum Beispiel von Pfizer, kann man ein Batch eingeben, da sieht man ADR, Deaths und Behinderung, Disabilities. Und da sieht man ganz klar, die ganzen Batches sind alle aufgeführt. Und wenn man ein bisschen runterscrollt, plötzlich ist einfach nichts mehr da. Also es ist schon extrem auffällig, wenn man das anschaut. Also wenn ich jetzt da runterscrolle, plötzlich einfach nichts. Also zum Beispiel EH9231 ist einfach nada, nix, keine Behinderungen, keine Tote, nix. Und wenn du zu oben schaust, bei den gröbsten Batches haben wir immerhin 54 Tote bei einem Batch. Also das ist schon eine Differenz. Und wenn man da die ADR sieht von 3645, schon heftig.
Er hat, Mike hat also wirklich eindringlich argumentiert. Er hat gesagt, wir müssen alles tun, damit diese Informationen möglichst in alle Himmelsrichtungen fliegen, damit jeder es mitkriegt, damit jeder begreift, bevor er sich impfen lässt oder den Booster setzen lässt, damit jeder begreift, es geht um Leben und Tod. Er hat nochmal ausdrücklich betont, das sind keine Impfstoffe. Ein Impfstoff ist typischerweise etwas, so wird es ja definiert, mit dem man immunisiert wird, mit dem man immun gemacht wird und eine bestimmte Krankheit erreicht einen dann praktisch nicht mehr. Das ist aber völlig klar, dass das hier absolut nicht der Fall ist. Er hat außerdem, weil das Äußerste, was hier versprochen wurde, wenn man genau hinguckt, ist ja, dass schwere Verläufe vermieden werden. Ja. Nicht mal das Nicht mal das trifft zu. Also wir müssen inzwischen davon ausgehen, dass die Wirksamkeit dieser sogenannten Impfstoffe gegen Null tendiert, die Gefährlichkeit dafür aber, dass alles toppt, was es bisher an Medikamenten gegeben hat. Alles toppt, was es bisher an Medikamenten gegeben hat. Und ob man nun über die nächsten Varianten, weil das ist ja auch noch ein Argument gegeben, ja, man muss ja eine neue Variante bekämpfen, auch völliger Blödsinn. Mike hat nochmal darauf hingewiesen, wenn wir natürliche Immunität gegen eine Variante haben, dann haben wir Kreuzimmunität, heißt das, dann sind wir auch immun gegen alles andere und das hält lifelong typischerweise an. Hier jetzt also mit Omikron und Armageddon und was weiß ich für Varianten, Borg-Variante zu reden.
Die Bullshit-Variante hat das vergessen.
Also völlig schwachsinnig, sagt er, sind alles blatant lies. Alles völlig unwissenschaftlicher Unfug. Er sagt, als ihm das klar wurde, das ist noch nicht so lange her, ein paar Monate, da war er auch gerade, hat er das Land verlassen und er sagt, ich habe nächtelang nicht geschlafen. Als mir klar wurde, dass das, was ich immer für absolute Conspiracy gehalten habe, die totale Wahrheit ist. Ich habe nächtelang nicht geschlafen. Ich bin immer wieder aufgewacht, habe mir Zeug aufgeschrieben zwischendrin, wo ich dachte, wenn ich morgens wieder aufwache, falls ich noch mal jemals einschlafe, dann muss ich mich darum kümmern. Aber er hat alles bis zum Exzess überprüft. Aus seiner Sicht, auch aus meiner Sicht, gibt es keine andere Erklärungsmöglichkeit als diejenige, keine innocent explanation, als diejenige, dass hier ist Absicht, die testen mit Absicht, experimentieren sie an tödlichen Dosen, weil sie eben tödliche Dosen einsetzen wollen und gleichzeitig aber verhindern wollen, dass die Leute vorzeitig in Panik gehen. Sodass du so diese Theorie mit dem Frosch im heißen Wasser, sodass du sagst, so dieses Jahr 10%, nächstes Jahr 20%, die kriegen es ja gar nicht mit, wenn plötzlich 80% hin sind.
Es ist genau das, was sie ja immer argumentieren, wenn ihr wirklich recht habt, wo sind dann die Millionen von Toten? Und das ist genau mit dem spielen sie. Sie nehmen eine relativ kleine Anzahl von den Chargen, sie machen einen Trial im Trial, also die Studie ist immer noch nicht abgeschlossen von Pfizer und die machen jetzt in dem Trial einen weltweiten Versuch und können das so genau steuern, mal schauen, jetzt kommt es fast wieder mal was raus und das ist schon heftig, weil so ist es schwierig, das zu beweisen, aber ich glaube, die Beweise, die wir jetzt brauchen, die kommen immer mehr ans Tageslicht.
Ja, das lässt sich gar nicht mehr vermeiden, ich will es mal so sagen, der Skandal oder der Scheißhaufen ist so groß, dass du keinen Teppich mehr findest, unter dem du das alles kehren könntest.
Du meinst, es muss ein Megateppich, das vorbei gibt es nicht. Der größte Teppich kann das nicht mehr verstecken. Es ist unglaublich, was da abgeht momentan. Und ich glaube schon, dass immer mehr Leute merken, da stimmt was nicht. Vor allem auch, wenn du dann eigene, wirklich nächste Verwandte und zum Teil auch Kinder plötzlich sterben, das rüttelt dann schon richtig, richtig auf, weil die Kinder sind überhaupt keine Risikogruppe. Das haben wir ja letztes Mal besprochen. Die spritzen jetzt ab 5 und was Kinderärzte das überhaupt machen, das kann ich nicht verstehen. Und das ist unglaublich. Und die haben immer wahrscheinlich das Gefühl, das sind Helden und werden gefeiert. Und da gibt's Einträge, dass sie sagen, ich habe jetzt Ärzte gefunden, mein Kind ist erst 3 und ich habe zum Glück Ärzte gefunden, wo mein Kind spritzt. Müssen Sie sich mal vorstellen. So weit sind wir schon.
Unfassbar. Also. Organisierter Massenmord.
Ja, und das ist das, was du vorher gesagt hast. Wenn du die Älteren plötzlich weg hast, und das ist ja das, was sie das Problem haben, wenn sie das Bargeld abschaffen wollen. Du kannst natürlich eine, sag jetzt mal, 80-Jährige nicht zumuten, du musst jetzt mit dem Handy zahlen, oder? Die kann immer sagen, hey Leute, ich habe keinen Plan. Wenn aber die alten Menschen plötzlich nicht mehr da sind und dann sagen, ja, jetzt geht's vielleicht einfacher. Das ist ja natürlich auch ein Plan. Du kannst nicht digitales Geld mit allen Menschen einführen. Mit den Jungen geht das noch eher. Aber bei den Alten haben sie ein Problem. Und da haben sie jetzt ja ziemlich aufgeräumt mit den älteren Menschen, mit der Isolation, wo viele Menschen jetzt sterben. Und das werden noch ganz viele Menschen folgen. Du hast ja auch gesagt, was haben wir in Amerika? 40% Übersterblichkeit. Und die Menschen in den Altersheimen mit der Isolation und mit diesen Giftspritzen, die sterben auch wie die Fliegen.
Ja, das ist der CEO der einen Lebensversicherung aus Indiana, der ist aber eine große mit 100 Milliarden Kapital. Der sagt, wir haben hier innerhalb des letzten Jahres eine Übersterblichkeit, Excess Mortality von 40%. Und das ist, es ist unheard of, sagt er. Ja. 10% ist schon der absolute Super-GAU, aber 40% ist unheard of. Und das ist erst der Anfang. Da wird ja noch viel, viel mehr passieren.
Hast du was gehört mit den Versicherungen? Ich glaube, die werden die ersten jetzt am Anfang sagen, hey, wenn du gespritzt bist, bekommst du vielleicht nicht mehr die gleichen Dienstleistungen. Ist das schon ein Thema?
Das ist schon ein Thema. Es gibt auch schon Überlegungen, Versicherungen nur noch für Nichtgeimpfte zur Verfügung zu stellen, weil das einfach zu teuer ist, wenn man die Geimpften, gerade auch Krankenversicherung, wenn man die Geimpften mit aufnimmt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber eins dürfte feststellen, rein faktisch werden am Ende, und das Ende ist noch nicht da, werden am Ende die Ungeimpften die einzigen sein, die den Geimpften helfen können. Denn wenn es so bleibt, wie es ist, dann hast du hier keine Pandemie der Ungeimpften, sondern eine Pandemie der Geimpften. Und die einzigen, die dann noch medizinisch oder anders helfen können, gerade auch medizinisch, sind die, die eben noch handlungsfähig sind. Also die, die nicht mit Gift vollgepumpt worden sind.
Das ist schon heftig. Ja, hat der Mike Heiden auch so einen Lösungsansatz? Er hat, glaube ich, relativ, glaube ich, 2,5 Stunden war er, glaube ich, bei euch.
Da gibt's ja, das war sehr lange. Wolfgang ist schon ganz nervös geworden, aber ich fand ihn so überzeugend. Ich wollte ihn auch nicht bremsen. Ja. Nein, sein Lösungsansatz ist, wir müssen, genauso wie Ernst Wolf, wir müssen alle Fakten rausbringen. Das muss hammerhart rausgebracht werden. Und das, was er hier präsentiert, ist unwiderlegbar. Das, was wir über den PCR-Test wissen, ist unwiderlegbar. Auch da ist er einer der entscheidenden Experts, genauso wie Ulrike Kämmerer, Professor Kämmerer von der Uni in Würzburg, genauso wie Cahill oder Capell und viele, viele andere. Also jeder Depp aus der Medizin, der auch besonders übrigens Zahnmedizin, die mit PCR-Tests arbeiten, muss das eigentlich wissen. Es ist beängstigend zu sehen, gerade wie viele Mediziner sich solchen Erkenntnissen völlig verschließen und volles Risiko laufen, nicht nur volles Risiko laufen und sich und ihre Familie impfen lassen, sondern alles ignorieren, was normalerweise sie in höchsten Alarmzustand versetzen würde. Gerade Mediziner, es ist einfach nicht zu fassen.
Ich kenne für mich immer noch unverständlich, wenn man ja auch für Beate Bahner ganz klar einen Leitfaden rausgebracht hat, hey Ärzte, was ihr da macht, das wird euch zurückkommen und ihr werdet dafür Verantwortung gezogen. Und es ist so klar, vor allem bei den Kindern ist es so klar und trotzdem wird drauf losgespritzt mit vollem Stolz. Und da muss ich sagen, ich würde gerne mal so mit einem Kinderarzt reden, wieso, was ist seine Motivation? Wahrscheinlich ist der, ich weiß auch nicht, Massenhypnose und so überzeugt, das ist ganz gefährlich und die Kinder, ich möchte nur das Beste und ich weiß auch nicht, aber das geht mir nicht in den Schädel rein, was da bei denen abgeht. Also das ist.
Das haben viele der Experten, mit denen wir, auch gerade der medizinischen Experten, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, wenn denen das klar wird, was sie da nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit ihren eigenen Kindern gemacht haben, das können die gar nicht verkraften. Völlig unmöglich.
Also da drehst du durch. Also da, ja, in deren Haut möchte ich nicht stecken, aber ja. Wie ist es mit dem nächsten Freitag? Habt ihr Pläne?
Nee, die machen wir morgen fertig. Das war heute und Freitag vor allem, das war so umfangreich. Wir haben auch viel Nachbereitung machen müssen, sowohl für die, weil wir sehr, sehr viele Zuschriften hatten. Alles positiv. Mike Jeden und auch Lee Merritt, natürlich Ernst Wolf, das sind Leute, die kommen an. Aber wir wollen, das sind ja auch die wichtigsten Experten mit, die wir haben und die müssen dann auch wieder eingebaut werden in die Grand Jury Investigation. Das müssen wir jetzt Stück für Stück vorbereiten. Wir müssen das koordinieren mit Bobby Kennedy, der auch was Eigenes macht, damit das alles in geordneten Bahnen läuft und wir uns da nicht in die Quere kommen. Wahrscheinlich werde ich bei ihm mitmachen und er bei mir. Aber all das machen wir jetzt gerade. Deswegen sind wir, was die Planung für nächste Woche angeht, oder ich jedenfalls, noch nicht so weit. Corwin weiß da bestimmt schon mehr. Besprechen wir aber morgen.
Sehr gut. Ja, Rainer, das ist wieder mal eine sehr, sehr interessante Zusammenfassung gewesen. Ich bin natürlich super dankbar, dass ich das immer so live von dir mitbekomme. Aufgeben ist keine Option und ich, du weißt, was jetzt kommt, das versprochene Fest der Menschheitsfamilie. Ich hoffe, dass wir das 2022 miteinander feiern können. Ich weiß auch nicht, es ist vielleicht ein Bauchgefühl, aber ich glaube, das sieht nicht so schlecht aus, ohne da jetzt was zu verschreien. Aber ich denke, man muss ja auch vorwärts schauen und positiv sehen, dass immer mehr aufstehen. Wir sehen es bei den Montagsdemos, das für die Spaziergänge. Wir sind immer noch, wir sind 13.000 Menschen, die zuschauen. Ich bitte alle, die Möglichkeit haben, geht auf die Straße spazieren, lasst euch nicht einschüchtern, bleibt vor allem friedlich, lasst euch vor allem nicht provozieren. Es gibt gewisse Polizeigruppen, die versuchen zu provozieren, sie versuchen diese Bilder zu sammeln, dass sie wieder sagen können, wie gefährlich und wie rechtsradikal und wie aggressiv wir doch sind. Ich habe so viele Bilder gesehen in den letzten 48 Stunden, da war alles friedlich, alles wirklich toll und so soll es auch sein. Ich glaube, da bist du auch meiner Meinung, Gewalt ist keine Option, dass wir das nie friedlich bleiben und das ist unsere Stärke seit Monaten, wenn man überlegt, wie viele Hunderttausende von Menschen immer auf der Straße sind und was wirklich Spezielles passiert ist, kannst du in einer Hand abzählen. Also da muss man sagen, großer Respekt von all diesen Menschen, die immer für ihre Freiheit auf die Straße gehen und für sich da einsetzen. Ich glaube, das wird das auch die Lösung sein, dass sie es nicht mehr stoppen können. Und ich warte auf den Moment, wo die Polizei sagt, hey Leute, wisst ihr was, ich kann nicht mehr, ich möchte wirklich jetzt fürs Volk einstehen und nicht für diese Regierung, die uns jetzt ein anderthalb Jahr lang verarscht hat. Und ich glaube, das werden wir erleben. Es gibt schon Einzelne, die genauso denken. Und es ist eine Frage der Zeit, die sagen, naja, jetzt mache ich nicht mehr mit, weil die sind einfach zu viele.
Das wird jetzt passieren. Das wird in 2022 passieren, nicht erst Ende 2022, sondern wir sehen, wie die ganze Kiste sich langsam auflöst und wie immer weniger Kontrolle auf der anderen Seite ist.
Definitiv. Also ich freue mich, dich natürlich endlich mal persönlich kennenzulernen und natürlich auch deine Frau, die am gleichen Tag Geburtstag hat. Ich werde es auch nicht mehr vergessen.
Wie ich. Meine Schwester hat ein paar Tage vorher Geburtstag,
am 14. Okay. Dann grüße Sie ganz lieb und wir bleiben in Kontakt. Wenn was ist, meldest dich. Und sonst nächsten Sonntag, glaube ich, mache wieder 20 Uhr und freue mich auf dich und vielen Dank und bis bald.
Okay, macht's gut. Bis dann.
Tschüss. Ciao, ciao. Ja, das war Rainer. Ich mag ihn einfach total gerne mit seiner Art und auch, dass er, wie soll ich sagen, ich sage, wie ich es denke, Eier in der Hose hat und auch mal das sagt, wie man es sagen kann. Das ist nicht vergessen. Wichtig, Telegram-Kanal abonnieren. Die noch nicht Telegram haben, bitte telegram.org runterladen. Im besten Fall nicht über Google Store, das wird zum Teil zensiert. Dann Bittl TV abonnieren oder auch andere Kanäle, alles aus dem Mainstream von Bodo oder Wolfmut Tiefgang vom Wolle. Dann haben wir auch einen sehr guten Kanal von Samuel Eckert, der ein gutes Video gestern rausgebracht hat. Und was ich auch noch sagen wollte, ist die Ländergruppen. Wenn du außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz wohnhaft bist, gibt es auf bittl.tv, auf meiner Homepage, ein Länderformular, wo du dich ausfüllen kannst. Und da möchten wir gerne möglichst viele Menschen aus der ganzen Welt zusammenfassen und da Recherchen zu betreiben, Videos zu sammeln und wenn ich einfach Fragen habe, dass ich auf euch zurückgreifen kann und dann natürlich auch ab und zu Updates machen kann über die verschiedenen Länder auf der ganzen Welt. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr fleißig geteilt habt. Wir waren heute, glaube ich, Spitze bei 13.500 Zuschauer. Wir gehen wieder Richtung Rekord. Und zeigt mir auch ganz klar auf, dass wir immer mehr werden. Und auch wenn sie immer versuchen zu zensieren, wir geben nicht auf und bleiben dran. Und das ist das, was ich einfach toll finde mit dieser Community. Jeden Tag, wo wir einen Menschen mehr haben, ist auf der anderen Seite einer weniger. Das ist meine Motivation. Ich wünsche euch was, einen wunderschönen Abend. Heute war intensive Zeit, aber es war wichtig. Bis bald und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye, bye.
Wenn der letzte Sonnenstreu übers Land einer folgt und der stärkste Eichenbaum kämpft gegen den Wind, dann merk ich auf einmal, wie stark wir gemeinsam sind. Wenn der Glockner dann erhaben über seine Täler blickt, weiß ich, da bin ich daheim und bin selig vor Glück. Wenn ich am höchsten Gipfel oben steh und deine Adler fliegen seh und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sag, mein Herz jetzt schlägt an alle Tag, zu jeder Zeit bis in die Ewigkeit. Das schönste Landl für deine Leid, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot färbt sich das Blut in meine Adern drin, fast so wie deine Fahnen wehen und deine Farben, die für Freiheit stehen. Mein Herz erschlägt an alle Tag, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Wenn der erste Schnee im März von deinen Gletscher schmilzt, wenn ich am Gipfel oben steh, am höchsten Berg, wenn ich den Stolz der Heimat fühl, deine Kraft mitten in mein Herz. Das reinste Wasser über deine Stirne rinnt, weil Freiheit das Gefühl ist, dass sie keine Worte findet. Solange den Glockner es Gefühle ziehen und edel wär's noch immer blieben und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sag, mein Herz ist schlau. Immer in Rot-Weiß-Rot.